Ihr Lieben, heute wollen wir einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte bedenken. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch schon mal gelesen habt, ob ihr daraus schon was gehört habt. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Buch im Neuen Testament, das genau zwischen den Evangelien steht und den Briefen, die meistens der Apostel Paulus an die Gemeinden schreibt. Also erst wird uns vom Leben Jesu erzählt im Neuen Testament. Paulus schreibt an die Gemeinden, die gegründet worden sind, und das Zwischenstück, also von den ersten Christen, ist die Apostelgeschichte. Und die hat Lukas verfasst, und es ist atemberaubend, wie er uns hineinnimmt in den Atem der ersten Christen. Man spürt das, wie das so prickelt und wie das da sehr atemberaubend vorwärts geht. Und es liest sich ja auch in den ersten Kapiteln wie eine Erfolgsgeschichte. Die ersten Christen kommen zusammen, am Anfang sind sie noch ängstlich, dann gibt es die berühmte Pfingstpredigt des Apostels Petrus. Viele Menschen kommen zum Glauben, machen ganze Sache damit, lassen sich taufen, und dann hören wir, wie die Gemeinde wächst und gedeiht, wie sie ein Herz und eine Seele ist, wie sie alles teilen, was sie miteinander haben, und täglich beten, Bibel lesen, die Mahlfeier zusammenhalten, also alles irgendwie ganz gut. Es hört sich fast so an wie so ein Paradies, was ganz weit weg ist, wie ein Ideal, was mit der Wirklichkeit, naja, die wir so kennen, nicht so viel zu tun hat. Und ich bin so dankbar, dass die Bibel und auch die Apostelgeschichte uns immer wieder auch zur Realität zurückführt und uns auf den Boden der Tatsache stellt. Und dazu gehört es, dass auch in diesen ersten Zeiten der Christen, der Urgemeinde in Jerusalem, dass es dann auch irgendwann Streit und die Gefahr von Spaltungen gab. Und darum geht es heute und wie die Urgemeinde damit umgegangen ist. Ich lese aus Apostelgeschichte 6. Wer mag, kann das dann auch im Gottesdienstblatt mitverfolgen. Da ist es abgedruckt. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Daraufhin beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und sagten: So geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen, um selbst an den Tischen das Essen auszuteilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns ganz dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese 7 ließ man vor die Apostel treten, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an. Erstens, wir werden übersehen. Ich denke, viele von euch kennen das Gefühl, wie das ist, wenn man den Eindruck hat, man gehört irgendwo nicht dazu. Das können manchmal Kleinigkeiten sein, dass man irgendetwas nicht erhält, dass man an irgendeiner Sache nicht teilnehmen kann. Und dann geht es ganz schnell so, dass man sich ausgeschlossen fühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es passiert, glaube ich, im Alltag immer wieder, in den verschiedensten Zusammenhängen, dass Menschen sich übergangen fühlen, dass Menschen den Eindruck haben, ich werde hier übersehen. Und ich glaube, oft ist es so, so erlebe ich das zumindest, dass dahinter gar keine böse Absicht steckt. Also es sind vielleicht Zufälligkeiten oder Unachtsamkeiten, dass man jemanden nicht freundlich grüßt oder gerade in Gedanken ist oder keine Ahnung. Und der andere macht sich so seine Gedanken und er macht sich komische Gedanken und denkt auf einmal, komisch, warum schaut er mich nicht an? Habe ich irgendwas gemacht? Und manchmal ist es so, dass sich das dann so steigert und daraus etwas entstehen kann, ich werde hier irgendwie übersehen, da scheint ein System dahinter zu stecken. Also, ich denke, solche Situationen kennt ihr, wir erleben sie selbst und ich glaube, wir produzieren sie auch selbst. Und ebenso eine Situation wird uns aus der Urgemeinde berichtet. Die Urgemeinde hat sich zusammengesetzt, wie es hier in dieser neueren Übersetzung heißt, aus Einheimischen. Das waren also die Menschen, die in Jerusalem ansässig waren, die Hebräisch sprachen oder Aramäisch. Und es waren die Zugezogenen, also die griechisch sprechenden Menschen. Die bildeten zusammen die Urgemeinde in Jerusalem. Und jetzt wird uns das Problem berichtet, dass die Witwen, die damals keine soziale Absicherung hatten, von der griechischen Seite, also von den Zugezogenen, dass die nicht genug zu essen bekommen. Ich sage es erstmal so sachlich, sie bekommen nicht genug zu essen, das ist wirklich auch ein Problem. Und jetzt finde ich es spannend, auch zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen, wie sich der Konflikt so langsam aufbaut, weil ich überzeugt davon bin, dass wir das ja auch kennen. Dann heißt es so, eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen, sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Also ich denke, der Fakt stimmt, das steht gar nicht in Frage, aber ich spüre förmlich und ich hoffe, ihr könnt das auch nachvollziehen, wie ein misslicher Umstand dazu führt, dass da sowas brodelt und sowas Unschönes, so eine schlechte Stimmung sich da einfach breit macht. Es fühlt sich einfach nicht gut an, übersehen zu werden. Es fühlt sich nicht gut an, übergangen zu werden. Und hier in dieser Übersetzung heißt es, sie beschwerten sich. In der Luther-Übersetzung steht, es kam ein Murren auf. Also es ist gar nicht raus, ob die das aktiv formuliert haben und gesagt haben, also Leute, hier ist ein Problem, sondern es war einfach eine schlechte Stimmung. Wir werden übersehen. Und ihr wisst, wie das ist. Das kann Verletzungen auslösen, das kann Empfindlichkeiten auslösen. Wir Menschen, wir interpretieren, wir werten und wir unterstellen auch Absichten, manchmal auch böse Absichten. Und ich ahne hier so etwas drin, dass sich gerade da so ein Konflikt aufbaut. Das nämlich, und das ist, glaube ich, das Schwierigste, da steckt die größte Sprengkraft drin in diesem Konflikt, dass nämlich sich diese beiden Volksgruppen gegeneinander richten und dass dann auf einmal solche Situationen entstehen, wir und ihr. Und gesagt wird, ist doch eigentlich typisch, wenn jemand übersehen wird, dann sind wir das. Also man kann sich das gut vorstellen. Ein Murren, es gibt Vorwürfe, es gibt schlechte Stimmung und man könnte es auch ganz nüchtern beschreiben, das ist erstmal die Problembeschreibung. Wir werden übersehen. Zweitens, wir konzentrieren uns auf Gebet und Verkündigung. Ich finde es sehr interessant, wie die Apostel reagieren, die 12. Also, wir hören davon, dass dieser Vorwurf oder dieses Murren an die Apostel gekommen ist und dass sie eine Gemeindeversammlung einberufen. Das an sich ist schon bemerkenswert. Es muss ja erstmal zu den Ohren der Verantwortlichen dringen. Und die Verantwortlichen müssen auch willens sein, auf so einen Vorwurf einzugehen und sich dieser Verantwortung zu stellen. Das machen die Apostel. Sie greifen dieses Problem auf. Sie beteiligen alle. Also sie machen das nicht still und autoritativ, dass sie irgendwas anordnen, was dann so ist, sondern sie breiten das Problem vor der gesamten Gemeinde aus. Und ihr müsst euch vorstellen, sie haben jetzt keinen Christuspavillon gehabt, aber die haben alle zusammengerufen auf einen großen Platz und fangen an und sagen, so geht das nicht. Und ich zumindest hätte jetzt erwartet, dass die Apostel sagen, liebe Leute, Folgendes müssen wir tun, damit die griechischen Witwen nicht weiter übersehen werden. Das ist nicht das Erste, was die Apostel sagen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, sondern sie sagen sehr deutlich, also, es geht nicht, dass diese Not dazu führt, ich sage es mit meinen Worten, dass wir uns verzetteln. Dass wir jetzt an die Tische eilen und die Witwen versorgen, was wichtig ist, und darüber das Gebet und die Verkündigung vernachlässigen. Also, ganz wichtig, was die Apostel sagen, und ich denke, ihr hört es auch heraus, es ist ein Stück anders als erwartet und anders, als wir das vielleicht sonst auch erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen im ersten Moment, als sie das gehört haben, auch ein Stück zusammengezuckt sind, weil das ist ja eine Konfrontation. Du bekommst ein Problem vorgelegt und die andere Seite sagt, so geht das nicht und antwortet was ganz anderes. Nämlich, wir konzentrieren uns auf das Gebet und wir lassen uns von dieser Sache nicht davon abbringen. Das kann nicht sein, dass das jetzt dazu führt. Ihr habt vielleicht das Evangelium noch im Ohr, was wir gehört haben aus dem Markus-Evangelium, 3. Kapitel. Ich sehe da eine Verbindungslinie. Erinnert euch an diese Situation. Es wird uns ein Konflikt aus der Familie Jesu berichtet. Und da gibt es die Verbindungslinie zu diesem Konflikt in der Urgemeinde. Ich sehe ihn zumindest. Und bei Jesus ist es so, der verkündigt und predigt und erzählt vom Reich Gottes. Und dann bekommt er Stress mit seiner Familie, weil draußen die Mutter und die Brüder stehen und sagen, Jesus, jetzt komm mal zurück nach Hause. Und Jesus antwortet da ja auch ziemlich schroff drauf auf den ersten Blick und sagt, ich konzentriere mich auf das, was der Wille Gottes ist. Und diejenigen sind meine Schwestern und Brüder, die diesen Willen Gottes auch tun. Ich glaube, die Mutter und auch die Geschwister Jesu mussten an dieser Stelle ganz schön schlucken. Diese Priorität zu hören im Leben Jesu. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, auch in dieser ersten Gemeinde, dass die Menschen geschluckt haben, dass die Apostel sehr klar sagen, unsere Priorität ist das Wort Gottes, der Dienst am Wort und das Gebet, das darf nicht vernachlässigt werden, darauf konzentrieren wir uns. Ich habe einen Ausleger gefunden, der sagt zu dieser Stelle, und nimmt das in die Gegenwart und stellt die Frage, ob die Kraftlosigkeit in unserer Kirche daran liegt, dass wir diese Konzentration nicht mehr haben. Dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf Verkündigung und Gebet. Ihr wisst, wie die Situation ja oft ist. Ich kenne sie auch aus meinem Alltag, ihr bestimmt auch. Es kommt eine Aufgabe, die irgendwie wichtig ist, die ja auch naheliegend ist und es wird draufgepackt, draufgepackt, draufgepackt. Aber die große Schwierigkeit ist und die Gefahr, dass wir damit nicht mehr den Willen Gottes erfüllen. Und so verstehe ich die Apostel und auch ihre Reaktion, dass sie klar sagen, so geht das nicht, dass wir mit dieser konkreten Anfrage, die auch zu lösen ist, das Wort Gottes vernachlässigen. Und jetzt kommt der 3. Punkt, die soziale Dimension des Evangeliums. Das ist ja nur der Anfang der Geschichte. Sie markieren das sehr klar und dann schlagen sie eine Lösung des Problems vor und sagen, bitte, liebe Leute, wählt aus der ganzen Versammlung 7 Männer, waren das damals, 7 Männer, die dieses Amt der Armenpflege, dieses Amt des Tischdienstes übernehmen sollen. Und dann merken wir, wie ausführlich das beschrieben wird bei Lukas, dass ja doch ziemlich großes Gewicht darauf liegt, wie diese ganze Zeremonie beschrieben wird. Und auch da habe ich etwas Hilfreiches bei den Auslegern gefunden. Die haben gesagt, an sich ist das ja ein relativ kleines Problem. Also es gibt eine Versorgungslücke, die rufen alle zusammen und finden eine Lösung. Das erklärt noch nicht, warum Lukas so ausführlich über diese Einsetzung dieser 7 Menschen spricht. Also die Geburtsstunde der Diakonie, würde ich sagen. Und jetzt werden uns diese 7 Namen aufgezählt und es wird auch gesagt, sucht die besten Leute aus, die ihr habt. Also das werden nicht irgendwelche Tischdiener, werden da nicht irgendwie abgestellt, sondern die besten Männer, die ihr habt. die den Geist Gottes haben und die wirklich bevollmächtigt sind, das zu tun, sollen dieses Amt übernehmen. Ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen. Es ist auch spannend, wer die Apostelgeschichte weiterliest, dass der Philippus und auch der Stephanus, die in diesen Siebenerkreis berufen werden, dass die hinterher als Verkündiger auftreten, obwohl sie jetzt dieses Amt bekommen haben. Also das schließt einander nicht aus. Aber ich möchte auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Es geht um beides. Es geht um den Tischdienst und die Verkündigung. Oder mit anderen Worten, eine doppelte Dimension des Dienens, der Diakonie. Es gibt den Dienst des Wortes Gottes und es gibt den Dienst, den ganz praktischen sozialen Dienst an den Tischen. Und man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Also Priorität, Wort Gottes und Gebet und trotzdem mit dem Geist Menschen auswählen, die ja, dieses angehen. Wir sind jetzt hier so durchgegangen, Problembeschreibung, Lösungsvorschläge und jetzt wird uns hier in der Bibel die Lösung beschrieben, dass sie also diese sieben Männer einsetzen, dass sie die Hände auflegen und den Heiligen Geist über ihnen auch ja, segnend ablegen. Und für uns finde ich ganz wichtig, dass wir uns das auch ins Stammbuch schreiben, die richtigen Prioritäten, aber auch die soziale Dimension des Evangeliums. Wir brauchen die praktische Hand, die auch angreift, also die zupackt, die auch das tut, wo Not ist. Natürlich müssen die Witwen versorgt werden. Und wieder stelle ich die gleiche Frage, die ich vorhin bei der Kraftlosigkeit unserer Verkündigung gestellt habe in der Kirche. Vielleicht sind unsere diakonischen Dienste deshalb so kraftlos, weil wir sie nicht rückkoppeln an den Geist Gottes, der hier so deutlich zusammengesehen wird. Also beides gehört zusammen. Man darf das nicht einfach nach links und rechts verteilen, ohne Zusammenhang, sondern beten und arbeiten, ora et labora, um in Klostersprache zu reden, oder mit Dietrich Bonhoeffer, beten und tun des Gerechten, das gehört zusammen. Und das schreibt uns Gott ins Herz. Und ich glaube, das schreibt er uns auch heute ins Herz, dass wir diese Herausforderung unserer Zeit so angehen. Und ganz schön zu lesen, und ich glaube, das gilt bis heute, nachdem sie das so gemacht haben, heißt der letzte Satz, das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter, sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an. Also die Berufstheologen, die hatten es damals sehr schwer mit Jesus und selbst die sind zum Glauben gekommen und das Wort Gottes hat sich weiter ausgebreitet. Und da möchte ich uns reinnehmen, auch in diese Begeisterung der ersten Christen, dass das Wort Gottes sich weiter ausbreitet. Und jeder von euch überlegt, wo ist mein Dienst, den ich tun darf, damit diese gute Botschaft auch erzählt wird. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.